Piep, piep, piep.
Na, Krümel, was machst du?
Ich spiele mit deinen Lastern.
Okay, und wo fährt der Rote dahin?
Der fährt zu Janni nach Rauderfehn.
Und der Gelbe?
Der fährt nach Spanien.
Oha, der hat eine lange Strecke vor sich.
2453 Kilometer, um genau zu sein. Ich habe ihn gerade nochmal vollgetankt.
Und warum nimmst du dann bei der langen Strecke nicht den Zug?
Papa, siehst du hier irgendwo leise?
Nee, in Ordnung. Aber fährt er denn wenigstens elektrisch?
Also Theo hat gesagt, Elektro-LKW können nicht so weit fahren. Höchstens 300 Kilometer.
Na, da gibt's schon ein paar, die Elektro-LKW auf langen Strecken einsetzen.
Naja, vielleicht solltet ihr da mal eine Folge drüber machen.
Jede zwei Wochen, wir sind hier. Timo und Moritz diskutieren über Nachhaltigkeit und mehr. In der Logistik ist was los.
So, heute bei Das Gleiche in Grün, Nanno Jansen von der ostfriesischen Logistikdynastie, Nanno Jansen. Moin, Nanno.
Moin.
Nanno, erzähl uns doch kurz zu Beginn was zu dir. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Nanno Jansen, mittlerweile die fünfte Generation in unserem Familienunternehmen. Und ich habe früh mit der Logistik angefangen. Und zwar habe ich damals ein duales Studium bei Krone gemacht und dann auch den Master an der Queen Logistics Universität. Nach meinem Studium bin ich quasi in Familienunternehmen eingestiegen und habe auch dort noch ein Logistikunternehmen in Fulda übernommen. Und in der Nanno Jansen Spedition leite ich so den strategischen Part und kümmere mich dementsprechend auch um alle strategischen Entscheidungen, unter anderem auch, was die Elektro-LKWs angeht. Und das ist ja heute unser Thema.
Genau. Wir wollen heute über batterieelektrische Fahrzeuge im Fernverkehr sprechen. Denn das ist ja eher selten bisher. Also ein E-LKW holt jetzt keinen mehr von der Couch, weil die werden ja grundsätzlich, vor allem die kleineren, sieht man ja auf der Straße, in urbanen Räumen und so weiter. Aber im Fernverkehr ist das eben noch eher die Ausnahme. Darüber wollen wir sprechen, aber vielleicht gehen wir einen Schritt zurück. Was auffällt, wenn man eure Website studiert, und das machen wir natürlich in der Vorbereitung ganz intensiv, das Wort Nachhaltigkeit findet man da noch eigentlich nicht unbedingt. Also es ist, ja, erklär uns mal, wie hat das angefangen?
Ja, genau. Also wir beschäftigen uns tatsächlich jetzt seit 2,5 Jahren sehr intensiv mit dem ganzen Thema. Das fing so ein bisschen an, als da auch ein öffentlicher Auftraggeber aus unserer Stadt eine Ausschreibung herausgebracht hat, bei der ja emissionsfreie Fahrzeuge besonders gut bewertet worden sind, und dementsprechend haben wir uns natürlich automatisch dann auch mit der Thematik befasst und eben auch bei diesem KSNI-Programm vom Bund damals mitgemacht. Und da gab es dann so die Frage, okay, holen wir uns jetzt wie die meisten so 1-2 Fahrzeuge und testen das einfach mal aus. Das Problem dabei ist natürlich, dass dann meistens der Fall eintritt, dass man das dann nicht so intensiv dann auch verfolgt, sondern die LKWs so eher so nebenbei behandelt werden. Oder machen wir es eben gleich richtig und holen uns dann gleich eine ganze Flotte. Und dann haben wir tatsächlich 20 E-LKWs damals fördern lassen, mit eben auch der entsprechenden Ladeinfrastruktur dazu an unserem Standort. Also da sind jetzt 10 DC-Lader mit insgesamt 20 Ladepunkten. Ja, insgesamt 3 Megawatt Peakleistung sind da möglich und Pufferspeicher. Also da haben wir dann, das komplette Paket damals beantragt. Und genau, dann im Frühjahr 2023 kam dann der Zuwendungsbescheid. Und dann haben wir auch angefangen, das Ganze dann in die Wege zu leiten und dementsprechend die Sachen, die wir damals beantragt haben, auch zu bestellen. Dann haben wir den Antrag ursprünglich mit 20 Volvo-LKWs gestellt. aber die Volvos haben tatsächlich den Nachteil, dass die nur 300 Kilometer Reichweite haben. Für den Zuwendungsbescheid mussten wir dann auch Vergleichsangebote einholen. Und da haben wir gemerkt, so, oh, da gibt es ja noch andere Hersteller, die dann sogar schon größere Reichweiten haben. Genau, dann haben wir statt dann 20 Volvos, haben wir dann nur noch 2 Volvos genommen und in dem Fall 10 Scania und 8 DAFs. Und genau, als dann die ersten LKWs eben bei uns ankamen, haben wir eben gemerkt, dass die doch schon mehr können, als wir ursprünglich dachten. Und deshalb haben wir dann auch noch weitere Bestellungen getätigt.
Und die Förderung, von der du sprachst, das ist dieses Programm, wo quasi, du, ich glaube, 80% der Mehrkosten in der Anschaffungsphase übernommen werden? Oder was war das für ein...
Ja, genau. Das ist ein, da wurden damals bei den Fahrzeugen wurden 80% der Mehrkosten erstattet. Und bei der Infrastruktur waren das sogar insgesamt 80% der gesamten Investitionskosten. Also schon, ja, eigentlich sehr viel. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die gerade die Fahrzeughersteller natürlich auch viel von der Prämie dann auch wieder auf den Fahrzeugpreis draufgeschlagen haben. Also nachdem die Förderung weggebrochen ist, sind auch die Fahrzeugpreise sehr stark gefallen auf einmal. Generell sind solche Förderprogramme ja gut für den ersten Start, denke ich. Also dadurch sind sowohl die Anwender, also wir, als auch die Hersteller dann eben dazu angeregt worden, in diesen Bereich zu investieren. Aber jetzt sollte es aus meiner Sicht eigentlich eher darum gehen, ja, eher die breite Masse beziehungsweise auch den, ja, den laufenden Betrieb eben möglichst zu fördern oder günstiger zu stellen. Denn das ist am Ende das, was dann eben auch wirklich zu einer, sag ich mal, Technologiewende dann auch führt. Diese groß angelegten Förderprogramme, wo dann ein großer Teil der des Anschaffungspreises ersetzt wird, ist, glaube ich, in dieser Phase gar nicht mehr so notwendig, weil eben dieser Markthochlauf eigentlich schon begonnen hat und jeder Fahrzeughersteller jetzt auch schon in die Serienproduktion geht. Hm. Und wie gesagt, bei so einer Anschaffungsprämie hat man immer das Problem, dass die Hersteller das eben auch in ihren Preisen mit einkalkulieren.
Kurz nochmal zurück zur Entscheidungsfindung vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren. War das damals klar, dass ihr euch auf E-LKWs fokussiert oder gab es da noch diese Glaubensfrage E-LKW oder Wasserstoff?
Vor 2 Jahren war das eigentlich schon, ging das schon sehr stark in Richtung Elektromobilität, weil es eben auch das Einzige war, was auch überhaupt schon möglich war. Und heute ist es tatsächlich noch mehr so, dass der Fokus ganz klar auf die E-Mobilität gerichtet ist, denn am Ende muss man sich ja immer fragen, gerade die Logistik ist sehr kostenfokussiert und ein Kunde ist jetzt nicht unbedingt bereit, nur für eine andere Technologie, die aber das Gleiche bewirkt, deutlich mehr Geld auszugeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Transport habe für 500 Euro, sage ich mal, und im batterieelektrischen LKW oder 1.500 für einen Wasserstoff-LKW bezahlen müsste, dann die Kunden am Ende nicht bereit, dann so einen Mehrpreis zu bezahlen, wenn ich ja bei beiden quasi emissionsfrei bin. Und genau, wie gesagt, die Technik ist schon da bei den Elektro-LKWs. Und beim Wasserstoff braucht man eben deutlich mehr Energie und genau, also gibt es auch noch einige Nachteile, sage ich mal. Und deshalb ist Stand jetzt eigentlich zumindest für den größten Teil der LKW- oder Nutzfahrzeugbranche, glaube ich, klar, dass die Richtung eher Richtung Elektro-LKWs geht.
Wie ist denn heute der Stand? Also losgetreten, alles durch im Grunde eine städtische Ausschreibung für wahrscheinlich regionalen Verkehr. Und ich weiß, ihr habt heute einfach schon geplant, einen ganz großen Teil eurer Flotte zu ersetzen oder zu ergänzen, super viel bestellt und nutzt die jetzt auch nicht unbedingt nur im regionalen Zustellverkehr. Also sag uns doch mal, was jetzt im Oktober 24 der Stand ist bei Neuhansen.
Ja, genau, gerne. Also wir haben jetzt insgesamt 41 LKWs bestellt. Davon sind 39 große LKWs und 2 kleine LKWs. Genau, die beiden kleinen sind auch schon da, die 7,5 Tonner und eben 5 große LKWs. Also wir haben uns da auch zu entschieden, tatsächlich alle europäischen Hersteller zu bestellen. Also wir haben 10 Scania, 10 Mercedes-Benz, 8 DAF, 5 MAN, 4 Iveco, eben 2 Volvo und einen Bugs im Sortiment. Und ja, können so dann eben auch, sag ich mal, die Fahrzeuge miteinander vergleichen. Und genau, wir nutzen die Fahrzeuge eben schon im Fernverkehr. Also das geht ab einer Reichweite von 400 Kilometern für ein Fahrzeug schon relativ gut. Also wir müssen zwar im Moment eher die Pkw-Infrastruktur tatsächlich nutzen unterwegs, aber auch das ist möglich, wenn die Fahrer dann entsprechend auch die Motivation mitbringen, auf diese E-LKWs dann auch umzusteigen. Wenn sich natürlich ein Fahrer dagegen wehrt, ist es natürlich schwierig, den zu überzeugen, vor Ladevorgängen abzusatteln und sich dann an den Pkw-Ladeplätzen zu stellen.
Jetzt sag uns nochmal, wie groß eure Flotte im Moment ist.
Genau, also wir haben insgesamt 60 Dieselfahrzeuge im Moment in unserer Flotte und eben, wie gesagt, die 7 E-LKWs, aber ja genau, Ziel ist eben, die Flotte auch entsprechend aufzustocken, also eben insgesamt um 40 E-LKWs, aber natürlich sollen auch ein paar, zumindest ältere Dieselfahrzeuge dann auch ersetzt werden.
Das heißt, ihr seid, nur um das nochmal herauszustellen, ihr seid so kurzfristig bei 50% E-LKW. Ungefähr, ne? Das ist ja schon
ja, genau.
Sehr bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass es in anderen Flotten ähnlich aussieht. Selbst geplant nicht. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt ganz viele verschiedene oder im Grunde alle Hersteller, die es so gab, oder alle Modelle, die ihr so finden konntet, mal bestellt. Immer gleich mehrere. Das klingt erstmal ja total counterintuitive, weil eigentlich willst du doch standardisieren, Flotte von, also das eine Muster und dann kannst du da Erfahrung sammeln, dich spezialisieren, Ersatzteil, Verfügbarkeit, whatever, ja? Das habt ihr jetzt ja mit Absicht nicht gemacht. Das heißt, ihr wollt Erfahrung sammeln. Für uns beiden naiven Hansel hier, Timo und mich, für uns hat so ein LKW ja eine ganze Menge Reifen und sieht aber ansonsten ziemlich ähnlich aus. Was sind denn da so die Unterschiede? Wie unterscheiden sich denn der Scania, der DAF, der Volvo und so weiter?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist das so, dass beim Diesel-LKW eigentlich gar nicht mehr so viele Unterschiede da sind. Deshalb lohnt es sich schon, da sich zumindest nicht mehr als 2-3 Marken da ins Haus zu holen. Beim Elektro-LKW sind die Ansätze teilweise aber sehr unterschiedlich und auch dementsprechend sind auch die technologischen Unterschiede da relativ groß. Bei den E-LKWs geht es momentan tatsächlich auch viel um das Thema Reichweite einmal, denn wie gesagt, man bräuchte so 400 Kilometer, um im Fernverkehr operieren zu können. 500, 600 Kilometer sind natürlich umso besser oder komfortabler für den Fahrer. Dann geht es einmal auch noch um die Aufsattelhöhe, die ist auch entscheidend. Wir haben zum Beispiel den MAN, den wir bestellt haben, das ist ein sogenannter Lowliner. Da können dann auch Trailer mitgefahren werden, die eine Innenhöhe von 3 Metern haben, was vor allen Dingen für die Automotive-Industrie immer relevant ist. Dann zum Thema Reichweite haben wir zum Beispiel beim Volvo, da haben wir eben die niedrigste Reichweite. Der hat zwar mittlerweile auch ein neues Fahrzeug angekündigt, soll aber erst Ende nächsten Jahres kommen. Also die waren früher mal der Vorreiter, mittlerweile hinken sie eher wieder ein bisschen zurück. Dann der Scania und MAN, die kommen so auf 400 Kilometer Reichweite. Und der DAF, Mercedes und der Iveco kommen so auf 500, 600 Kilometern Reichweite, was dann schon sehr alltagstauglich auch ist für den Fernverkehr. Und genau, dann kommt es noch zum Thema Ausstattung. Gerade der Iveco hat zum Beispiel ja noch nicht so viele Ausstattungen drin, die ein LKW normalerweise hat, also zum Beispiel kein ACC und ähnliche Dinge, was mit normalerweise Standard sein sollte, was aber in dem Fall auch beruht daher, dass das eben eine Kreation von Nikola damals war und Nikola eben auch noch nicht so die Erfahrung an dem LKW-Segment hatte, weshalb dann solche Thematiken alle fehlen. Also das ist ein super Auto, die hat über 1000 PS, aber und auch, glaube ich, das die größte Akkukapazität, die es bisher gibt auf dem Markt, aber ja, zum Beispiel auch ein bisschen höheren Energieverbrauch und auch ein höheres Gewicht, denn das ist auch nochmal wieder eine Thematik, also zum Beispiel die Scania und Volvos, die sind zum Beispiel relativ leicht. Insgesamt darf ich zwar 2 Tonnen insgesamt mehr mitnehmen, womit ich vom Gesamtgewicht, zum Beispiel beim Scania oder Volvo, gar keine Probleme habe. Mhm. Aber die Achslasten sind tatsächlich gleich geblieben in der Gesetzgebung. Ja, damit haben vor allen Dingen, sage ich mal, der Mercedes-Benz zum Beispiel auch Probleme, weil die sehr viel Last auf die Antriebsachse genommen haben. Und genau das führt natürlich dazu, dass man dann da teilweise keine schweren Ladungen mehr mitnehmen könnte, was einen natürlich einschränkt in der Planung. Ein weiterer Punkt, wieso wir uns damals eben auch entschieden haben, verschiedene Hersteller zu nehmen, ist natürlich auch, dass wir dadurch auch diesen Produktvergleich insgesamt hinbekommen und verschiedene Hersteller den eben auch testen können. Und gleichzeitig haben wir natürlich dadurch auch eine bessere Verhandlungsposition für die nächsten Bestellungen, denn es ist natürlich schon für den Hersteller ein Ansporn, sag ich mal, die nächsten Fahrzeuge dann auch bei uns zu platzieren, wenn er weiß, dass alle anderen Hersteller von uns auch getestet worden sind.
Würde jetzt gerne nochmal die Frage in Richtung der Praxis legen. Also da hast du jetzt einen großen Abriss darüber gegeben, wie so die Situation ausgeht, was ihr bestellt habt. Und du hast es gerade schon angeteasert, dass ihr aktuell die Infrastruktur des Personenverkehrs nutzen müsst. Wie sieht die Situation dort vor Ort aus? Also streitet man sich über diese, mal in Anführungszeichen, um diese Infrastruktur? Also wenn da ist es so, dass auch Personenverkehr sich darüber echauffiert, wenn auf einmal ein LKW steht? Also wie sieht das in der Praxis aus für den Fahrer?
Also grundsätzlich haben wir in Deutschland den Fall, dass viele Ladestationen für den PKW ausgestattet worden sind oder damals designt worden sind, weil die Ladepunktbetreiber sich gar nicht richtig vorstellen konnten, dass die E-LKW schon so schnell durchstarten. Und dadurch müssten wir dann eben auch, haben wir oft den Fall, dass wir dann vor Ort dann absatteln müssen und dann zur Ladesäule hinfahren. Bisher ist es ja noch so, dass nicht so viele E-LKWs unterwegs sind, was dazu führt, dass da bisher noch keine Wartezeiten oder Konflikte entstehen. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass an diesen Schnellladern die PKWs auch relativ schnell wieder weg sind, denn die brauchen ja nicht so viel Energie wie die E-LKWs. Während die E-LKWs zum Beispiel auch die komplette Leistung von der Ladesäule abnehmen, also die nehmen normalerweise alles, was sie kriegen können, so 350 bis 400 kW können die auch oft rausziehen und dementsprechend entstehen diese Konflikte bislang noch nicht. Natürlich ist das ein Mehraufwand für den Fahrer erstmal, sag ich mal, abzusatteln, das dauert so, ja, mit Ab- und Aufsatteln so um die 10 Minuten. Das ist für einen Fahrer, der natürlich jetzt jahrelang nur diese gefahren ist, zunächst erstmal ein Mehraufwand. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, erst auf diese Early Adapters zu gehen. Mhm. Es gibt auch einige LKW-Ladepunkte. Zum Beispiel ist Aral Puls sehr stark in diesem Bereich schon vertreten. Also die haben schon einige Routen auch, wo die mehrere Ladeparks errichtet haben, wo man dann nicht mehr absatteln muss. Und dann gibt es noch eine Firma Mylands, das ist so eine Kooperation von mehreren LKW-Herstellern in Europa. Die wollen jetzt auch insgesamt 1500 Ladepunkte in Europa errichten. Also da ist im Moment sehr viel Bewegung in dem ganzen Segment drin, aber genau, also im Moment noch ein bisschen mit Hindernissen verbunden, wobei das Ganze dann eben auch schon dadurch, dass es eben jetzt schon heute diese Infrastruktur gibt von den PKWs, können wir die E-LKWs eben auch schon deutschlandweit einsetzen und die gesetzlichen Ruhepausen eben zum Laden nutzen. Und dadurch haben wir dann am Ende auch tatsächlich gar keine Zeitverluste im Vergleich zum Diesel-Lkw.
Und da noch eine Frage aufbauend, weil Infrastruktur ja auch gerade extrem gebaut wird. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, da fehlen mir die Statistiken, wie schnell. Aber wie kriegt ihr denn mit, dass eine neue Infrastruktur vorhanden ist, wenn ihr jetzt eine neue Route plant? Also ich stelle es mir so praktisch vor, dass da jeden Tag irgendwo etwas Neues eröffnet. Das ist nicht ganz richtig mit Sicherheit, aber doch relativ schnell. Was natürlich dann auch Auswirkungen hat auf die Routen, die ihr plant. Kriegt ihr so etwas mit oder ist das jetzt rein Learning by Doing? Ach, da ist wieder eine Infrastruktur oder wie läuft das?
Also um nochmal zurückzugehen, wir haben, also am Anfang braucht man Fahrer, die sehr motiviert an das Thema rangehen. Denn es bringt, wie gesagt, nichts, den Fahrer zu nehmen, der erstmal, sage ich mal, sich gegen Elektro-LKWs auflehnt, sondern da sollte man wirklich erstmal Fahrer nehmen, die auch dafür bereit sind, sage ich mal, zu recherchieren und auch zu offen dieser ganzen Thematik sind. Und wir haben tatsächlich das Glück gehabt, dass wir einen LKW-Fahrer oder ein Unternehmer aus München, der Tobias Wagner, der ist jetzt im Juli zu uns gestoßen und der hat sich entschieden, ja, LKW-Fahrer zu werden und zwar eben Elektro-Trucker. Und der probiert tatsächlich alle Ladestationen deutschlandweit aus. Also wir schicken den kreuz und quer durch Deutschland und er testet dann jeweils die ganzen Ladesäulen dann vor Ort, recherchiert dann auch, wo gibt es neue Ladeparks und testet die nach und nach. Eben auch nach den Punkten, wie barrierefrei sind die Ladeparks, welche Leistungen haben die, gibt es irgendwelche Probleme, gibt es irgendwie Höheneinschränkungen, das kommt auch teilweise noch dazu. Und also er baut dann quasi so eine Karte, eine Map dann auf und anhand dieser Erfahrung können wir dann den Fahrern jeweils einige Ladestationen nennen, die in ihrer Region dann jeweils sind. Und dadurch können die dann nach einer relativ kurzen Zeit dann eben auch frei da fahren. Also wir haben das grundsätzlich so aufgeteilt, dass die LKW-Fahrer im Fernverkehr meistens immer die ähnliche Regionen bedienen. Es gibt wenige, die wirklich kreuz und quer die ganze Zeit durch Deutschland fahren, sondern die meisten fahren tatsächlich, sag ich mal, zum Beispiel immer nach Rheinland-Pfalz und dort fahren die dann zwar immer unterschiedliche Kunden an, aber die sind immer in ähnlichen Regionen unterwegs. Das heißt, wenn ich dem Fahrer am Anfang mal erkläre, wo er laden kann, kann er nach 3-4 Touren dann irgendwann auch selbstständig die Touren so fahren, dass er immer rechtzeitig laden kann. Und also das ist dann am Ende. Momentan ist es noch so, dass die Disposition den Fahrern dann auch noch viel erklären muss. Aber später wird das so sein, wie das im Moment auch mit dem beim Diesel-Lkw ist, bei den Tankstellen, dass die Lkw-Fahrer sich dann selber die Ladesäulen suchen. Und das ist dann am Ende auch das Ziel.
Sehr gut. Also um das nochmal klarer zu machen, ihr macht ja im Grunde Exploration gerade, ne? Mit Tobias Wagner, das haben vielleicht auch, ich bin mir sicher, schon einige gesehen. Eure roten LKW mit der weißen Schrift drauf sind bei Social Media, glaube ich, gerade massiv viel häufiger zu sehen als in der Vergangenheit, würde ich annehmen zumindest. Tobias ist sehr, sehr aktiv bei YouTube und bei LinkedIn. Und das kann ich sehr empfehlen, ist sehr spannend, sich das anzugucken, weil man da ja vielleicht gerade so, wenn man sich da nicht so doll mit befasst, ein bisschen naive Sicht darauf hat. Das wird ja wohl alles funktionieren müssen, aber was für Schwierigkeiten das da gibt, dass es gekühlte Kabel gibt, damit da genug Ladestrom durchfließen kann und so weiter, das lernt man alles da. Das heißt, es gibt ja nicht diese Karte, wo alles draufsteht, wo also die App, von der man irgendwie naiv annehmen könnte, die müsste es doch wohl geben. Nein, die baut ihr ja gerade. Oder also diese Liste ist irgendwie im Entstehen, ihr lernt. So, jetzt hast du eben schon gesagt, quasi meine nächste Frage fast schon beantwortet. Im Moment muss man dann quasi dem zweiten Elektro-Trucker nach Tobias, der das aus Spaß alles sich erarbeitet, dem muss man im Moment noch ein bisschen den Weg weisen und erklären, da kannst du hin und da und da und da. Aber das Ziel ist, das eigentlich wie Tankstelleninfrastruktur zu verstehen, wo dann in der Disposition ja auch nicht vorgegeben wird, so das ist der nächste Tankstopp. Aber wie ist das denn mit den Kosten? Weil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind die Strompreise an den verschiedenen Ladepunkten ja durchaus unterschiedlich. Und Timo und ich haben gerade im Vorfeld gescherzt, wir kommen beide aus Haushalten, wo unsere Eltern fürs Tanken große Umwege gefahren sind, um irgendwo damals noch 2 Pfennig zu sparen pro Liter. Natürlich niemals ausgerechnet, ob sich das am Ende wirklich gelohnt hat, da irgendwie 7 Kilometer raus ins Gewerbegebiet zu fahren dafür. Aber das wäre ja vielleicht durchaus eine neue Planungsgröße in der Disposition, dass wenn du weißt, in dem Ladepark ist einfach, ich sage jetzt einmal eine Zahl, 7 Cent günstiger pro Kilowattstunde und da gehen ja einige rein. Ist das was du siehst zukünftig als so eine neue Planungsvariable oder spielt es am Ende, kann man sich danach nicht richten? Wie ist das einzuschätzen?
Ja, genau. In diesem ganzen Lade oder gerade im öffentlichen Laden ist tatsächlich sehr viel Bewegung drin. Und natürlich ist der Strompreis an sich schon sehr relevant auch für uns, denn ich meine, ich habe mal zusammengerechnet, wir brauchen nächstes Jahr insgesamt circa 4 Millionen Kilowattstunden, wo natürlich jeder Cent dann gleich schon größere Mengen ausmacht. Natürlich werden wir versuchen, möglichst 40-60% dann auch an unserem Depot zu laden, aber natürlich gehen da auch viele Routen raus, wo die Fahrer dann die ganze Woche unterwegs sind. Im Moment sind die Tarife tatsächlich noch sehr unterschiedlich. Und ja, im Prinzip braucht der Fahrer momentan auch irgendwie 4-5 verschiedene Apps mit verschiedenen E-Mail-Adressen, um dann eben auch diese ganzen Ladetarife nutzen zu können. Aber ja, das beruht eben auch auf den Fall, dass die Ladeinfrastruktur momentan eigentlich eher für private Pkw-Fahrer geeignet oder aufgebaut worden ist und nicht für die LKWs. Mhm. Aber wir sind gerade auch mit allen größeren Ladeparkbetreibern auch in Gesprächen, sag ich mal, Flottentarife dann eben einzuführen, was natürlich dann schon auch relevant ist, denn wie gesagt, wir müssen am Ende immer noch so 1,6 Millionen Kilowattstunden dann eben auch unterwegs laden. Die werden wir aufgrund der Dichte von den Ladeparkbetreibern jetzt momentan noch nicht immer beim gleichen Ladepark aufladen können, sondern werden das schon splitten müssen zu den verschiedenen Anbietern. Einfach dann auch, um die, sag ich mal, Zeiten dann auch nicht zu sehr zu strapazieren oder zusätzliche Ladestops anlegen zu müssen, die noch gar nicht notwendig gewesen wären. Ja, also das ist tatsächlich noch ein großes Feld, wo sich auch in den nächsten Monaten tatsächlich sehr viel tun wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das am Ende irgendwann so ähnlich aussieht wie bei den Tankkarten, wo das ja auch so ist in diesem Bereich, da wo wir ja auch Flottentarife bezahlen und da eher die gesamte verbrauchte Menge an diese zählt und nicht mehr der Säulenpreis an sich. Hm.
Nun gibt es ja ganz viele Vorurteile der Elektromobilität gegenüber, manche fundierter als andere. Das erste ist ja in der Regel Reichweite. Ihr zeigt jetzt in eurem Umfeld als einer von wenigen natürlich, der, das muss man auch immer sagen, der jetzt diese Pkw-Ladeparks benutzt. Hätten wir jetzt schon 2.000, 3.000 solche Lkw auf der Straße, dann wäre das sicher eine andere Situation. Aber prinzipiell geht das auch ohne 1.000 Kilometer Reichweite. So. Also das sagen wir, würden wir so sagen, entkräftet, funktioniert, wenn man will und wenn man bereit ist, auch so ein bisschen seine Abläufe anzupassen. Zweiter Aspekt, ist er viel zu teuer. Ist er viel teurer als Diesel. Wer soll das denn alles bezahlen? Nun bin ich, habe ich nicht genau geforscht, aber ich bin sicher, die Nano Janssen Spedition ist kein Wohltätigkeitsunternehmen, sondern ein ganz normales Unternehmen mit Gewinnabsicht. Also wie sieht's denn aus? Ist es denn viel, viel teurer?
Was im Endeffekt teurer ist, sind eben die Anschaffungskosten. Hm. Tatsächlich. Also da liegt man meistens noch so circa beim Doppelten im Vergleich zum Diesel-Lkw. Allerdings sind die operativen Kosten dann entsprechend günstiger, was vor allen Dingen auch an dieser Mautbefreiung liegt. Und genau dadurch schaffen wir das eigentlich innerhalb von, sag ich mal, 700.000 Kilometern über die Lebensdauer am Ende ein Break-Even zu haben. Also wenn ich jetzt mindestens 700.000 Kilometer mit dem LKW über die Lebensdauer fahren würde, dann schaffe ich da am Ende ein Break-Even. Das heißt, also grundsätzlich ist es da eben wichtig, dass die LKWs eben viel fahren. Denn wie gesagt, also wenn die Anschaffungskosten eben groß sind und die operativen Kosten eben geringer, muss ich eben so viel wie möglich die LKWs unterwegs schicken. Mhm. Was auch ein kleines Dilemma ist, denn am günstigsten kann ich am Ende fahren im Nahverkehr, weil ich da eben an meinem eigenen Depot laden kann. Gleichzeitig, um mehr Kilometer zu fahren, muss ich eben wieder raus in den Fernverkehr und um dort dann eben die Kostenersparnis mitzunehmen. Also diese 700.000 Kilometer sind tatsächlich auch darauf gerechnet, dass man jetzt nur öffentlich lädt, also mit öffentlichen Stromladepreisen und ohne Förderung, aber eben mit dieser Mautbefreiung, die aber ja erstmal 2025 endet, wobei danach nach bisheriger Richtlinie dann 25% des Infrastrukturanteils fällig wird, was momentan so 5, 6 Cent sind im Vergleich zu den 35 Cent, die dann noch fällig werden pro Kilometer dann bei den Diesel-LKWs. Mhm. Also das ist schon, also diese Kostendifferenz bleibt auf jeden Fall dann noch bestehen. Bei unserem, dadurch, dass wir eben so einen großen Ladepark haben, bei dem wir theoretisch jetzt schon 90 LKWs laden könnten, haben wir natürlich den Fall, dass jeder LKW, den wir dazu bekommen, am Ende die Stromkosten am Ende noch weiter senkt. Mhm. Denn ja, erstmal wird der Infrastrukturanteil natürlich geringer, den ich pro Fahrzeug berechnen müsste. Dann hängt das natürlich auch viel mit dem Lastmanagement ab. Am Ende bezahle ich ja die Stromtarife im Industriestrompreis ja nicht unbedingt nur nach dem Grundstrom, sondern eben auch viel nach Netzentgelten. Und die Netzentgelte richten sich immer danach, wie hoch die höchste Peakleistung ist. Wenn ich natürlich nur zwei Fahrzeuge habe, und die beide gleichzeitig abends laden würde, hätte ich auf einmal eine Peakleistung von ja, mindestens so 300-400 Kilowatt, die ich aber nur für 2 Stunden brauche und dann war es das. Wenn ich natürlich 40 Fahrzeuge habe an 20 Ladesäulen, kann ich natürlich die ganzen Ladungen dann eben auch über den Tag verteilen und dadurch dann eben auch wieder insgesamt die Abnahme vom Strom glätten über den Tag und dadurch dann eben pro verbrauchte Kilowattstunde muss ich dann am Ende wieder weniger Netzentgelte bezahlen, sodass der Strompreis mit jedem LKW immer günstiger wird.
Und was man ja jetzt schon sieht, und das hattest du vorhin ja auch schon angesprochen, die Anschaffungspreise gehen ja durchaus runter. Vielleicht auch, also böse Zungen mögen sagen, und da ist wahrscheinlich was dran, weil die Förderung ausgelaufen ist und plötzlich ist es ein Preiswettbewerb oder mehr ein Preiswettbewerb als vorher. Flottengrenzwerte werden relevant demnächst und dann muss man einfach sehen, dass man davon welche verkauft. Und dann geht das wahrscheinlich über Preis deutlich besser.
Gut, man muss natürlich auch festhalten, dass nächstes Jahr eigentlich die Serienfertigung auch richtig beginnt. Mhm. Das war natürlich alles Einzelfertigung.
Ja.
Oder Sonderbauten im Endeffekt. So, jetzt im nächsten Jahr starten eigentlich so gut wie alle Fahrzeughersteller damit, diese Fahrzeuge in Serie zu produzieren, was natürlich auch wieder die Stückkosten deutlich minimiert und dadurch ja, steigt natürlich auch gleichzeitig das Angebot und dadurch beginnt dann auch erst der ganze Wettbewerb im Markt. Mhm. Genau, und das ist auch das Gleiche, was auch bei den Ladeparks erreicht werden müsste, dass dort eben noch ein größerer Wettbewerb entsteht.
Genau. Müsste doch eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell sein zukünftig, oder? Viel mehr als PKW-Ladestation, weil wenn die Fahrzeuge unterwegs sind, dann ziehen die ja richtig Strom und wenn du mit Kilowatt basiert Geld verdienst, dann doch lieber einen LKW-Charger, oder? Oder sehe ich das zu einfach?
Ja, genau. Grundsätzlich schon. Klar, die Strommenge ist erstmal größer. Gleichzeitig habe ich da natürlich auch dieses Lademanagement-Problem. Mhm.
Dass ich komplizierter.
Dass ich natürlich hohe Peak-Leistungen erzeuge. Also wenn, dann müsste ich auch dafür sorgen, dass entsprechend eine hohe Frequenz auf den Ladeparks drauf ist. Und manche Ladeparkbetreiber regulieren das momentan einfach dadurch, dass die Gesamtstrommenge für den Ladepark erstmal reduzieren, dass sie eben ja nicht zu hohe Peakleistung am Ende haben. Mhm. Also das ist tatsächlich auch immer noch ein Thema. Aber klar, das ist natürlich ein riesen Umsatzfeld, denn ja, ich glaube, ein LKW verbraucht so viel wie 30 PKWs dann am Ende. Mhm. Weil die PKWs natürlich auch viel weniger fahren. Ja.
So eine wichtige Frage jetzt, wie ist denn das aus Kundenperspektive? Also wenn ich jetzt Transport von, also Timo und ich haben eine Bürostuhlfirma, eine fiktive, das nutzen wir immer wieder als Beispiel, und jetzt haben wir eine große Ladung von, ich weiß nicht, sagen wir mal Nürnberg, wo unsere Fabrik ist, nach Leer, weil das örtliche Gymnasium hat neue Stühle bestellt. Und dann rufen wir bei euch an, wissen wir denn, oder die Kunden, die bei euch anrufen, rufen die bei euch an, weil sie wissen, das sind E-LKWs, rufen sie nicht mehr an, weil sie wissen, das waren ja E-LKW, oder spielt das irgendeine Rolle?
Also grundsätzlich ist das so, dass wir die Preise tatsächlich gar nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Diesel-LKW fährt oder ein Elektro-LKW. Hm. Was eben auch daran liegt, dass wir da relativ kostenneutral schon fahren können. Aber es ist natürlich schon ein Verkaufsargument am Ende. Denn wir haben schon Kunden, die gerade was größere Konzerne angeht, die müssen ja bald auch ihre Nachhaltigkeitsberichte machen, und die sind dann schon bereit, ihren Transportdienst zum Beispiel zu wechseln. Also es hilft natürlich vor allen Dingen im Vertrieb selbst, in der Neukundenakquise, aber preislich lässt sich am Ende aber auch nicht mehr oder zumindest nicht viel mehr bekommen für einen E-LKW. Also haben wollen es alle gerne, klar, wenn ich den emissionsfreien Transport zum gleichen Preis bekomme wie für den Diesel-LKW, nehme ich natürlich am Ende den emissionsfreien Transport. Aber grundsätzlich wird zumindest bei uns jetzt nicht zwischen Diesel- und Elektro-LKW bei der Quotierung dann unterschieden.
Das heißt, ich weiß gar nicht, was bei mir auf dem Hof rollt, im Zweifel.
Ja, genau. Also wir versuchen natürlich, die Elektro-LKWs insgesamt zu bevorzugen. Aber natürlich ist es auch so, dadurch, dass wir eben so viele E-LKWs in der Flotte haben, ist natürlich jeder Transport, den wir zusätzlich durchführen, führt natürlich dazu, dass wir am Ende auch mehr E-LKWs einsetzen können.
Sehr gut. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage rausgezoomt aus jetzt eurem Unternehmen und den Erfahrungen, die ihr jetzt schon aktiv sammelt. Ich weiß, du warst auf der IAA neulich als Speaker und auch als Besucher. Was hast du denn da so gesehen? Wie sieht denn die Zukunft aus?
Ja.
Rosig, bitte. Das muss die Antwort sein.
Also ja, der Fokus, der stand schon sehr stark auf Elektromobilität. Also jeder Aussteller hat schon irgendwas in die Richtung dann auch gemacht. Und genau, ja, die meisten Fahrzeuge kannte ich, wie gesagt, schon. Aber
es ist auch eine besondere Situation, auf eine Messe zu gehen und gelangweilt sein zu können, wenn man das alles schon vorher gesehen hat.
Nee, also grundsätzlich haben die Fahrzeughersteller natürlich auch hier und da schon, sage ich mal, ihre neuesten Modelle aufgezeigt, die dann in den nächsten 1-2 Jahren dann auch mal rauskommen. Grundsätzlich geht es natürlich noch immer noch ein bisschen um das Thema Reichweite, dass die noch ein bisschen größer wird. Wobei ich schon der Meinung bin, dass so bei spätestens bei 800 Kilometer Reichweite eigentlich nicht mehr notwendig ist. Ja, wie gesagt, am Ende schaffe ich sowieso nur 600, 700 Kilometer am Tag zu fahren, bevor dann eben die Tageslenkzeit dann eben auch um ist. Und in der Nacht sollte ich mich dann eben um Lademöglichkeiten bemühen. Denn alles, was mehr als 800 Kilometer Reichweite hätte, würde natürlich auch wieder weitere Ressourcen und weiteres Gewicht mit sich bringen, was momentan zumindest dann eher kontraproduktiv ist. Mhm.
Sehr gut. Dann ganz vielen Dank dir für die für das Teilen der Erfahrung, die ihr jetzt sammelt. Total spannender Case, weil einerseits ist es ein Pilot, so das erste Fahrzeug zumindest, und ganz viel Exploration und Erfahrung sammeln, aber andererseits dahinter halt auch schon, also es geht ja super schnell, der mit großem Ladepark, mit ganz viel bestellten Fahrzeugen, also nicht wir stecken mal den Fuß ins Wasser und gucken mal und dann setzen wir uns hin und überlegen, ob wir dann vielleicht in 7 Jahren noch 2 bestellen, sondern das macht so von außen den Eindruck, als wärt ihr da sehr determined und wollt das ganz schnell ganz groß machen. Das wäre natürlich toll. Vielen Dank, Nanu, viel gelernt und ja, viel Erfolg weiterhin.
Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
Das Gleiche in Grün, der Podcast zu Nachhaltigkeit in Logistik und Lieferkette, ist eine Produktion von Timo Landner und Moritz Petersen. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder sogar den Podcast abonniert. Das geht ganz einfach auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf dgig.show.